NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Oktober 1601. Der Todestag des dänischen Astronomen Tycho Brahe.
Lass mein Leben nicht vergeblich gewesen sein.
Bochum, 30. September 2016. Die Leiterin des Planetariums Dr. Susanne Hüttemeister und ihr Kollege Daniel Fischer sitzen vor Laptops und warten auf einen historischen Augenblick. Auf den Aufprall der Weltraumsonde Rosetta auf den Kometen Tschuri nach 12-jähriger Mission.
Den Moment jetzt wirklich zu erleben, ist natürlich so eine Mischung aus Euphorie und ein bisschen traurig sein.
In ungefähr einer Minute müsste das soweit sein. Wir schauen hier live über einen Webcast auf einen Spektrumanalysator, der uns zeigt, dass noch ein starkes Funksignal kommt von der Sonde. Und wenn dieser zentrale Peak in diesem Spektrum verschwindet, dann heißt das, dass die Sonde aufgehört hat zu senden, weil sie die Oberfläche getroffen hat und sich automatisch abgeschaltet hat.
Das Funksignal ist 20 Minuten zur Erde unterwegs.
700 Millionen Kilometer ungefähr. Das sind schon große Distanzen hier.
Das heißt, die Weltraumsonde ist bereits Geschichte, bevor ihre Kollision gleich auf dem irdischen Monitor sichtbar wird.
Jetzt ist weg. Jetzt ist offensichtlich passiert.
Das war's. Rosetta ist gelandet, in Anführungszeichen.
Ich warte noch auf ein offizielles Statement. Aber das war ja eindeutig, dass das aus dem Spektrum verschwunden ist.
Wir haben die Rosetta Mission cancelled, goodbye.
Zu trauern gibt's da nichts, denn die Sonne ist jetzt auch so weit weg von der Sonne, dass sie kaum noch Energie hat. Und man hätte sie sowieso abschalten müssen. Und dann ist so eine Landung mit Datenaufnahme bis zur letzten Sekunde ein sehr würdiger und sinnvoller Abschluss.
Daten aufnehmen bis zuletzt, um daraus Schlüsse zu ziehen darüber, wie das Universum funktioniert. Nichts anderes hat der dänische Astronom Tycho Brahe bis zu seinem Tod heute vor 415 Jahren gemacht. Auch er hat Kometen beobachtet, die Sonne, den Mond und vor allem Planeten und darüber Daten geliefert. Allerdings mit ganz anderen Mitteln.
Es war nicht nur unmöglich und unvorstellbar, zu einem Objekt im Sonnensystem hinzufliegen, sondern es war auch noch nicht möglich, durch ein Teleskop zu gucken. Tycho Brahe hat nur mit dem bloßen Auge beobachtet.
Sein Wahlspruch dabei:
Nicht Schein, sondern Sein.
Ein Meister in der Genauigkeit der Beobachtung.
Dieser Meister wird im Dezember 1546 auf Schloss Knutstorp in eine dänische Adelsfamilie geboren. Geld zählen muss er nicht. Jurist werden will er nicht. Der junge Tycho hat stattdessen seinen Kopf schon früh in den Sternen.
Da lebte Tycho Brahe in einer sehr, sehr interessanten Zeit.
In einer Zeit, in der in Europa zwei Weltbilder miteinander konkurrieren. Das aus der Antike überlieferte geozentrische Modell des griechischen Gelehrten Ptolemäus, dem auch die katholische Kirche anhängt, da ist die Erde ja...
Die Erde ist im Mittelpunkt des Universums und alles kreist um die Erde.
Weltbild Nummer 1. Weltbild Nummer 2 ist neu und heliozentrisch. Das Modell eines gewissen Nikolaus Kopernikus.
Die Sonne ist im Mittelpunkt für Kopernikus auch noch des Universums und alles kreist um die Sonne. Das stand gegeneinander und Tychos Zeit war eine Zeit, wo es ein bisschen darauf ankam, an welcher Uni man war und an welchen Professor man geriet, weil beides bekannt war und beides nebeneinander mit verschiedenen Schwerpunkten an Universitäten gelehrt worden ist.
Und Tycho?
Und Tycho war mit beidem nicht zufrieden. Tycho hatte eigentlich nicht nur religiöse, sondern auch wissenschaftliche gute Gründe, mit beidem nicht zufrieden zu sein.
Dass etwas nicht stimmte, das wusste schon Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus. Er erfand Hilfskonstruktionen, sogenannte Epizykel, bei denen sich der Planet auf seiner Kreisbahn zusätzlich auf einem Kreis dreht.
Dann kommt man zu so einer Rosette im Endeffekt als Bahn. Und manchmal braucht man auch mehr als eine. Und manchmal ist im Bahnmittelpunkt oder im Mittelpunkt des großen Kreises eigentlich gar nicht die Erde, sondern im Grunde nichts. Die Erde ist ein bisschen rausgeschoben, damit es passt.
Das klingt kompliziert.
Das ist richtig kompliziert. Und wenn man das weiß, dann sagt man, das ist doch ganz klar, Kopernikus ist so einfach. Die Sonne ist im Mittelpunkt, alles kreist um die Sonne. Und das ist doch so viel einfacher. Stimmt nur nicht.
Denn Kopernikus ging davon aus, dass jede Planetenbahn um die Sonne eine Kreisbahn sein muss. Damit das wiederum mit den Himmelserscheinungen übereinstimmte, musste auch er an seinem Modell schrauben.
Mit seinem heliozentrischen Modell brauchte er auch Epizykel. Und zwar genauso viele wie Ptolemäus. Und er war nicht genauer.
Viel genauer nimmt es Tycho Brahe. Und das schon im Alter von 15 Jahren. In Prag beobachtet er mit einem Freund eine seltene Begegnung der beiden großen Planeten Jupiter und Saturn. Was er sieht, vergleicht er mit dem, was Kopernikus und Ptolemäus errechnet hatten.
Und es stimmte ja beides nicht. Und daraufhin hat er gesagt, ich kann das besser. Und hat eigentlich den Beschluss gefasst, es müssen genaue Beobachtungen erstmal sein, als Basis für eine gute Theorie.
Nicht Schein, sondern Sein.
Die Basis für seine Beobachtungen sind keine Teleskope.
Er hatte fortgeschritten auch sehr, sehr große Instrumente zur Positionsbestimmung am Himmel, insbesondere sogenannte Mauerquadranten. Das ist fast so ähnlich wie ein Sextant, nur viel, viel, viel größer und viel, viel, viel genauer.
Brahe beobachtet 1572 die Entstehung eines Sterns, eine Supernova in unserer Galaxie. Ähnliche Dimensionen nimmt auch das Projekt ein, das der dänische König finanziert. Auf der Insel Ven im Öresund entsteht gegen den Widerstand der Bauern eine Großforschungsanlage, das größte Observatorium Europas, Uraniborg.
Das war unglaublich aufwendig und hat zu Hochzeiten in den 1590er Jahren mal so locker 1-2% des dänischen Staatsbudgets verschlungen. Er hat da zusammen mit ganz, ganz vielen Helfern Daten gesammelt, Positionsdaten, Bewegungsdaten, besonders von Planeten, mit einer Genauigkeit, die 5-mal besser war als alles, was man vorher kannte.
Das Ergebnis war bahnbrechend. Über 800 Fixsterne hat Brahe kartografiert und die Umlaufbahn des Mars festgehalten. Datenmaterial für eine dritte Theorie.
Dieses tychonische Weltbild. Ein Weltbild, bei dem sich der Mond um die Erde dreht, das ist einfach, bei dem sich alle Planeten um die Sonne drehen, aber die Sonne mit allen Planeten, die sich um sie drehen, wieder um die Erde.
Oder noch einfacher gesagt?
Mond und Sonne drehen sich um die Erde und alle Planeten drehen sich um die Sonne.
Das Erstaunliche, plötzlich stimmen die Berechnungen mit den Beobachtungen überein. Und das neue Modell ist kein Angriff auf die Position der Kirche.
Die Sterne lenken das Schicksal der Menschen. Gott lenkt die Sterne.
Und man hat nicht das Problem, dass sich die Erde bewegen muss, was zu der Zeit unphysikalisch war.
Zum Beweis, dass die Erde stillsteht, dient damals das Experiment mit dem Stein. Einmal senkrecht in die Luft geworfen, fällt er genau an dieser Stelle auch wieder auf den Boden. Hätte sich die Erde in der Zeit des Fluges gedreht, wäre der Stein ja an einer anderen Stelle wieder heruntergefallen.
Das ist ersichtlich nicht der Fall. Wir wissen heute, falsch gedacht.
Gravitation hält den Stein über der Erde, auch wenn sie sich dreht. Aber von Gravitation ist vor über 400 Jahren noch keine Rede. Als der dänische König stirbt und sein Nachfolger den Geldhahn für das Großforschungszentrum zudreht, folgte Brahe 1699 einem Ruf des Kaisers nach Prag. Dort ist er in seinen letzten beiden Lebensjahren Hofastronom. Sein Vermächtnis wird helfen, das Weltbild dem Weltraum anzunähern.
Weder hohe Ämter noch Macht, einzig die Zepter der Wissenschaft überdauern.
In Prag wird ein Mann sein Mitarbeiter, der so ganz anders ist als Brahe, kurzsichtig, theorielastig und aus einfachen Verhältnissen, Johannes Kepler. Mehr als einmal geraten sie aneinander, doch nie kommt es so weit, dass sich Brahe, wie in jungen Jahren, für eine wissenschaftliche Überzeugung duelliert.
Das hat ihn einen Teil seiner Nase gekostet. Und es geht dann das Gerücht, dass er eine goldene Nase gehabt hätte. Er ist aber ja sogar exhumiert worden. Und da hat man dann Spuren auch gefunden. Und es war wohl nicht Gold, sondern es war Bronze, Kupfer war beteiligt. Aber er hat so eine Nasenprothese dann tatsächlich getragen, als Spur von einem Duell als junger Student.
Vom reibungsvollen Zusammentreffen von Brahe und Kepler profitiert am Ende die Wissenschaft. Aber dafür muss Tycho Brahe erstmal sterben.
Man weiß, dass er bei einem Festbankett bei dem Kaiser in Prag war und dass es ihm plötzlich schlecht ging. Kepler hat sogar berichtet, der dabei war. Tycho habe dann nicht aufstehen wollen, weil das der Etikette widersprochen hätte. Das heißt, es drückt ganz fürchterlich im Bauch und er bleibt sitzen, weil er meint, er darf nicht, denn der Kaiser sitzt ja auch noch.
Ist der bedeutende Astronom Opfer einer geplatzten Blase geworden?
Wahrscheinlich nicht.
Oder war es ein Mordanschlag?
Da war eine Quecksilbervergiftung im Gespräch. Deswegen hat man ihn exhumiert, hat auch Quecksilberspuren in seinen Haaren zum Beispiel gefunden. Die waren aber so äußerlich, dass die wahrscheinlich eher daher kamen, dass er auch alchemistische Experimente gemacht hat. Und da war Quecksilberdampf was Häufiges. Auf Vergiftung weist nichts hin.
Verbürgt sind Tycho Brahes letzte Worte auf dem Sterbebett, heute vor 415 Jahren.
Lass mein Leben nicht vergeblich gewesen sein.
Kepler sorgt dafür.
Kepler ist in gewisser Weise Tychos Erbe angetreten, weil er Tychos Datenschatz geerbt hat, als Tycho dann gestorben ist. Und da waren sehr, sehr viele fantastische Beobachtungsdaten des Planeten Mars mit dabei.
Die Ironie der Geschichte, damit hat Kepler nicht das tychonische Weltbild bewiesen, sondern das kopernikanische erweitert.
Tychos Daten erlaubten Kepler, die Gesetze der Planetenbewegung, die heute noch gelten, aufzustellen, wo der große Schritt war, es muss gar keine Kreisbahn sein, es sind Ellipsen.
Und dieses Geheimnis ist bereits in Brahes Daten versteckt. Daten, die auf eine Bogenminute genau sind.
So genau, dass eine Raumsonde wie Rosetta heutzutage den Kometen auch finden kann. Das beruht alles auf den Keplerschen Planetengesetzen im Grunde.
Und damit sind wir wieder bei der Raumsonde Rosetta, die sich von Vorbeiflügen an den Planeten Schwung geholt hat, für ihre Reise, um letztendlich erstaunliche Fotos vom Kometen Schuri zu machen. Susanne Hüttemeister.
Also ein Komet ist jetzt nicht nur ein Objekt am Himmel, dessen Bahn wir bestimmen können von der Erde aus. Die Raumsonde hat ganz genau analysiert, was aus dem Kometen rauskommt, wo es rauskommt auf der Oberfläche, wie die Oberfläche ganz genau aussieht und eben auch die Materialzusammensetzung zumindest der oberflächennahen Gebiete. Das heißt, wir sind der Antwort deutlich näher gekommen, auch wenn wir natürlich nach Ende von so einer Mission nie sagen, jetzt wissen wir alles, jetzt ist die Forschung zu Ende.
Wir haben erst einen Bruchteil der ganzen Daten ausgewertet, die da zusammengekommen sind. Das heißt also, wir werden noch Jahre von dieser Mission leben müssen. Das heißt, all die Daten, die jetzt runtergekommen sind bis zu diesem Augenblick, die werden jetzt die nächsten Forschergenerationen wahrscheinlich beschäftigen.
Darauf freut sich Daniel Fischer, Mitarbeiter am Planetarium Bochum. Schon jetzt wissen die Forscher, dass der Komet aus der Wiege des Sonnensystems stammt, geboren vor 4,2 Milliarden Jahren. Sein Kern ist nicht magnetisch, aber auf der Oberfläche existieren Aminosäuren, organische Moleküle, die vielleicht an der Entstehung von Leben beteiligt sein können. Fragen an die Zukunft, bei deren Beantwortung der Leitsatz Tycho Brahes helfen wird.
Nicht Schein, sondern Sein.
Sein Leben war jedenfalls
nicht vergeblich.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Tycho Brahe, der am 24. Oktober 1601 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.